Deutschlandfunk Interview.
Und über die Folgen dieser Klimapläne können wir jetzt sprechen mit einem der renommiertesten Klimaforscher Deutschlands, mit Mujib Latif. Er ist Professor am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel und an der Universität Kiel. Und Präsident des Club of Rome Deutschland ist er auch. Guten Morgen, Herr Latif.
Guten Morgen.
Wir haben es gerade im Bericht gehört. Es ist alles andere als ausgemacht, dass die Pläne der EU-Kommission heute tatsächlich so durchs Parlament gehen. Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass der Ukraine-Krieg quasi die Klimapläne ausbremsen könnte?
Ja, also die Sorge ist ziemlich groß, muss ich sagen, weil das ist ja ein Muster, das sich durchzieht durch die letzten Jahrzehnte, kann man fast sagen. Klimaschutz ja, wenn es um Symbolpolitik geht, aber wenn es ums Handeln geht, gibt es immer offensichtlich andere Dinge, die dann gerade wichtiger sind. Und insofern kommen wir beim Klimaschutz eigentlich nie so richtig voran.
Ein nachvollziehbarer Punkt. Und dennoch sind das ja Krisen, die sind auch ohne Präzedenz. Also mitten im Ukraine-Krieg in Europa, einer von der Pandemie geschwächten europäischen Wirtschaft auch. Ist das denn tatsächlich der richtige Zeitpunkt für zusätzliche Belastungen?
Ja, natürlich. Es fehlt einfach an einer langfristigen Strategie. Wir sehen doch, wie sehr wir in der Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen stecken und jetzt nochmal verstärkt sozusagen fossile Brennstoffe nachzufragen, ist doch das völlig Falsche. Was jetzt passieren müsste, ist Klimaschutz. Das heißt eine viel stärkere Hinwendung zu den alternativen Technologien, insbesondere den erneuerbaren Energien. Nur dadurch werden wir fit für die Zukunft. Darum geht es auch letzten Endes. Und das, was wir jetzt sehen, dass alles Mögliche verwässert werden soll, das wird letzten Endes dazu führen, dass wir uns verabschieden können von diesen ambitionierten Zielen.
Nicht über alles wird ja heute abgestimmt. Auch die erneuerbaren Energien werden dann in einem zweiten Schritt besprochen. Lassen Sie uns doch vielleicht mal erstmal die beiden vielleicht wichtigsten und auch umstrittensten Punkte näher besprechen. Das ist ja zum einen der Verbrennungsmotor, haben wir gerade gehört, und auch der Emissionshandel. Muss man vielleicht kurz ausholen, denn die EU, die will ja die viel zu vielen CO2-Zertifikate jetzt einkassieren, weil die eben aktuell viel zu billig sind und damit auch Investitionen in effiziente Technik eben weniger rentabel sind. Das hieße doch aber, wenn die Unternehmen jetzt in der EU gezwungen werden, auf innovative Produktionstechniken umzusteuern, besteht da dann nicht die Gefahr wiederum, dass der Markt regelt und Länder zum Beispiel wie China und Russland auch davon profitieren, dass Klima aber eben kein Deut geschützt wird? Sehen Sie diese Gefahr?
Ja, diese Gefahr ist natürlich da, aber es gibt ja in dem Paket eben auch diesen sogenannten Klimaschutzzoll. Das heißt also zum Beispiel bei der Stahlproduktion, dass dann diese Produkte, die billig im Ausland, vor allen Dingen in China gefertigt werden, dann eben einen höheren Preis bekommen, damit eben genau das nicht passiert, dass deindustrialisiert wird. Aber auch dagegen laufen Teile der Wirtschaft Sturm. Sie laufen eigentlich gegen alle Sturm, muss man sagen. Und im Prinzip ist Klimaschutz immer gut, wenn er auf dem Papier steht. Aber sobald es um die Details geht, wird sofort blockiert. Und ich fürchte, dass heute gerade von den Konservativen tatsächlich wieder sehr viel Sand ins Getriebe gestreut wird.
Ja, von der EVP-Fraktion, von den Liberalen kommt da Widerstand und auch Gegenvorschläge. Man will da ein bisschen mehr Zeit auch zum Testen, weil das ja schließlich ein Novum ist. Wir haben gerade den Einwand gehört, Europa dekarbonisieren heißt es da und nicht deindustrialisieren. Sehen Sie diese Gefahr nicht?
Natürlich sehe ich diese Gefahr, aber ich höre das seit 20 Jahren und irgendwann läuft die Zeit einfach ab und eigentlich ist sie schon abgelaufen und man kann nicht immer nur der Wirtschaft den Vorrang geben, weil am Ende des Tages, wenn sich das Klima immer weiter erwärmt, wird auch die Wirtschaft massiv unter den Veränderungen leiden und dann haben wir beides verloren, die Wirtschaft und eine intakte Umwelt.
Glauben Sie denn, ist dieser Optimismus angebracht, dass die EU hier vielleicht sogar das Tempo vorgeben könnte, also Anreize liefert für andere Länder außerhalb der EU? Oder ist es dann tatsächlich so, dass man einfach schauen muss, dass die EU nicht in die Röhre guckt?
Ja, die EU sollte Vorreiter sein, sollte sich noch Partner suchen. Ich hoffe zum Beispiel auf die USA und sollte dann vorangehen, weil es geht doch am Ende nicht nur in Anführungsstrichen um Klima und die Umwelt, es geht auch um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, der europäischen Wirtschaft und es geht letzten Endes auch um Fragen der Sicherheit. Und wenn wir das jetzt nicht begriffen haben durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine, dann werden wir am Ende wirklich auch unsere wirtschaftliche Basis verlieren, weil die Entwicklung wird auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Und wer nicht frühzeitig auf diesen Zug aufspringt, wer nicht vorne auf der Lokomotive sitzt, der wird auch wirtschaftlich das Nachsehen haben.
Ein Vorschlag in diesem Zusammenhang, der lautet ja außerdem, dass ein Emissionshandelssystem auch für Gebäude und Straßenverkehr eingeführt wird. Und daraus wiederum soll ein Teil der Einnahmen in einen Klimasozialfonds fließen, um eben besonders belastete Haushalte, Kleinunternehmen zu entlasten. Ist Ihnen dieser Gerechtigkeitsaspekt in der Debatte wichtig? Wie wichtig ist er Ihnen?
Absolut wichtig. Ich glaube, das ist einer der zentralen Punkte, denn wir müssen ja auch die Akzeptanz der Bevölkerung haben. Und die soziale Frage, das merken wir doch gerade im Moment durch den Krieg, durch die Inflation, die soziale Frage ist eine der herausragenden Fragen unserer Zeit. Und wenn wir diese soziale Frage nicht lösen, dann fliegt uns alles um die Ohren. Dann ist auch die gesellschaftliche Stabilität gefährdet. Und die brauchen wir natürlich, um ambitionierten Klimaschutz durchzusetzen.
Ein zweiter wichtiger Knackpunkt vielleicht auch in dem Paket heute, das ist das Ende des Verbrennungsmotors. Das steht auch mit drin, soll dann für Autos und Lieferwagen ab 2035 gelten. Auch hier gibt es Kritik, eigentlich von selber Stelle wie eben. Und EVP-Liberale plädieren da stattdessen für, so heißt es, Technologieoffenheit. Also zum Beispiel in Form von synthetischen Kraftstoffen. Warum lassen da die EU-Pläne diesen Spielraum aktuell nicht zu?
Naja, ich bin ja nicht gegen Technologieoffenheit, aber synthetische Kraftstoffe werden das Problem nicht lösen. Man braucht unheimlich viele Flächen beispielsweise, um synthetische Kraftstoffe herzustellen. Und diese Flächen haben wir gar nicht. Und am Ende des Tages müssen wir einfach sehen, dass der Verbrennungsmotor ja in anderen Ländern schon gesetzlich geregelt ist. Das heißt, es gibt schon Ausstiegsdaten in anderen Ländern. Und insofern, glaube ich, wäre es nur konsequent, wenn die EU jetzt insgesamt sagt, ja, wir steigen aus 35. Das heißt ja nicht, dass dann keine Verbrenner mehr fahren. Das heißt ja nur, dass ab 2035 ist noch etwas hin, tatsächlich keine neuen Verbrenner mehr gefertigt werden.
Damit, weil man vielleicht von einem Lebenszyklus von so einem Auto von 15 Jahren ausgeht, dann 2050 tatsächlich die EU klimaneutral wird.
Ja, genau. Das ist ja wirklich ein ambitioniertes Ziel. Ist auch tatsächlich das Minimum, was die EU erreichen muss. Deutschland will ja schon vorher klimaneutral werden. Und nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten ist das ohnehin alles viel zu spät. Eigentlich müssten wir schon, und nicht nur wir, sondern die Welt 2040, 2045 klimaneutral werden. Das heißt also, wir dürfen nicht vergessen, wir sind ohnehin schon viel zu spät dran. Die Uhr steht schon 11:55 und sie steht nicht bei 11:55.
Das Problem in der Debatte, ein wiederkehrendes, ist ja, dass selbst wenn das EU-Parlament jetzt diese ehrgeizigen Klimaziele teilt oder sogar ambitionierter sein will, wie wir hören, dann gilt ja wie so oft, die Mitgliedstaaten wollen dann doch lieber ihre eigenen Industrien schützen, zitiere ich Sie auch an der Stelle. Da ist ja nochmal wichtig zu betonen, die Klimaziele, das sind ja gesetzliche Verpflichtungen. Was passiert denn dann also, wenn ein Land diese Ziele nun verfehlt?
Ja, also es gibt ja eigentlich keine großen Sanktionsmöglichkeiten. Man kann ja nicht in ein Land einmarschieren, wenn es seine Ziele nicht einhält. Und ich fürchte ja auch, dass Deutschland wahrscheinlich seine Ziele gar nicht einhalten wird. Deutschland will ja bis 2030 65% verringern, die EU um 55%. Deswegen heißt das Programm ja auch Fit for 55 und unser Wirtschafts- und Umwelt-, Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hat ja gleich zu Beginn der Ampelkoalition gesagt, dass vermutlich die ersten Jahre lang Deutschland beim Klimaschutz hinterherhinken wird. Und insofern steht selbst bei uns in Deutschland die Einhaltung der Klimaziele, unserer selbstgesteckten Klimaziele auf dem Spiel.
Okay, Herr Latif, natürlich wird da niemand einmarschieren, das hoffen wir ganz fest, aber es kann doch geklagt werden, wenn ich das richtig verstehe. Gegen ein Gesetz, das nicht eingehalten wird, kann doch dann Klage eingereicht werden. Das könnte auch
ja,
Deutschland blühen?
Genau, im Prinzip kann geklagt werden. Und das ist auch meiner Meinung nach einer der wichtigen Hebel. Wir haben es ja gesehen letztes Jahr, das Bundesverfassungsgerichtsurteil, das das deutsche Klimaschutzgesetz in Teilen für verfassungswidrig erklärt hat. Und darauf setze ich letzten Endes, dass sich zumindest in der Justiz ein Wandel vollzieht und dass man die Länder wirklich daran erinnert, dass sie etwas beschlossen haben. Sie haben tatsächlich beschlossen, gesetzlich festgelegt, dass sie, also die EU, bis 2030 55% der Treibhausgase gegenüber 1990 verringern will. Und ich denke, es wird Klagen geben und ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Klagen zum Teil jedenfalls auch erfolgreich sein werden.
Herr Latif, vielen Dank für das Interview und dass Sie uns an diesem Tag heute mit Ihrer Expertise zur Verfügung standen.
Sehr gern.